Und ich habe heute einen Text aus dem Jakobusbrief. Und dieser Jakobusbrief ist ja nicht ganz einfach. Er ist ja sehr umstritten gewesen, weil viele, auch Theologen in der Vergangenheit, immer wieder gesagt haben, das ist kein Buch, das von der Gnade geprägt ist. Denn es ruft zum Handeln auf. Ich persönlich glaube, dass es vielmehr ein Missverständnis war. Man hat den Jakobusbrief nicht so gesehen, wie er eigentlich gedacht ist. Und da nehme ich dieses Kurze, was ich vorhin gesagt habe, nochmal her. Nämlich, und das war auch toll, Epheser 1, 13, eins meiner Lieblingsverse, versiegelt mit dem Heiligen Geist, toll, großartig. Und da ist es so, er hat uns adoptiert. Wir sind adoptierte Kinder Gottes. In Jesus, hineingeholt in die Familie. Und der Jakobusbrief redet nicht von der Adoption, die ist passiert, aber sie redet davon, was es jetzt heißt, Teil der Familie Gottes zu sein und wie das sich zeigt, welchen Ausdruck das findet. Das ist ganz wichtig, diese Unterscheidung zu treffen. Also der Jakobusbrief sagt nicht so, du musst leben, damit du dir den Himmel gewinnst. Der Himmel ist gewonnen durch Jesus. So wie wir es gerade gehört haben. Vielen Dank, toll, Epheser 1, 13. Aber jetzt gehören wir in eine Familie hinein und da hineingestellt bedeutet, dass wir diese Familie repräsentieren und das Leben, was zu dieser Familie, zu diesem Vater gehört. Und der Jakobusbrief sagt genau das. Gott zeigt euch, was er sehen will in seinem Haus, in seinem Haushalt, in seiner Familie und das wird euch gezeigt. Und wenn das nicht sichtbar ist, dann ist schon in Frage gestellt, was unser Glaube eigentlich ausmacht, was unser Glaube eigentlich ist, ob wir wirklich adoptiv Kinder Gottes sind. Also nochmal, nicht gegen die Gnade, sondern auf die Gnade aufgebaut, leben. Das ist das, was der Jakobusbrief sagen will. Und ich nehme einen Text ganz von hinten aus dem Jakobusbrief, nämlich aus Jakobus 5. Jakobus 5, die Verse 7 bis 12. Jakobus 5, 7 bis 12. Und ihr werdet merken, das hat nämlich auch mit Advent zu tun. Und ihr merkt, ich packe heute alles rein irgendwie. Aber das passt sehr gut zum Advent. Als ich es geplant hatte, diese Predigt, habe ich gar nicht gedacht, dass ich das am Advent predige, aber jetzt passt es genau rein. Jakobus 5, die Verse 7 bis 12. Da heißt es, so seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wieder einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werden. Siehe, der Richter, der steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Geduld steht im Vordergrund. Ich weiß nicht, ob ihr geduldig seid. Ich habe auch nicht vorher gefragt, sind Weilstädter geduldig oder Balinger oder diese Gegend? Was würdet ihr sagen? Darf jeder für sich mal beantworten. Seid ihr mehr oder weniger geduldig wie der Rest der Welt? Also bei mir findet man ehrlich gesagt beides. Ich kann manchmal sehr geduldig sein, auch mit Menschen, aber manchmal ist es katastrophal. Und es ist wirklich so, im Verkehr, da fällt es mir manchmal schwer. Ich denke auch gerne schnell und wenn ich schnell denke und ein anderer denkt vielleicht langsamer, vielleicht sogar besser wie ich, aber zu langsam, boah, da werde ich auch ungeduldig. Dann sage ich, jetzt sag's doch endlich, es ist doch klar. Kennt ihr das? Geduld zu haben mit den Kindern. Gut, unsere sind jetzt schon erwachsen, aber man braucht trotzdem noch Geduld. Unser Sohn wohnt noch bei uns. Da braucht man Geduld, oder? Und ich glaube, die Kinder brauchen manchmal auch Geduld mit den Eltern, oder nicht? Oder sind eure Eltern top? Oh, oh. Also Geduld ist schon was. Oder man könnte es auch anders sagen, adventlicher formulieren. Das Warten nimmt kein Ende. Wir leben in einem ständigen Warten. Und gerade zur Zeit ist in dieser Gesellschaft das Warten ganz groß. Das Warten auf Corona endlich weg. Manche auf ein Medikament, manche auf die Impfung. Manche auf Zahlen, die rückgängig sind und nicht weiter steigen. Es ist ein ständiges Warten und Warten. Und das meiste ist wirklich das Warten auf bessere Zeiten. So ein bisschen vielleicht mit der Hoffnung, dass das stimmt, was Mark Foster singt. Nämlich, dass am Ende alles gut wird, sowieso. Kennt ihr das Lied? Sowieso. Also wenn ich ihn mal persönlich treffen, werde ich sagen, seine Lieder sind ganz cool, aber das ist der dummste Text, den ich gehört habe. Denn sowieso wird nichts gut. Wenn nicht deine Kraft da ist, wenn nicht jemand da ist, wenn nicht etwas da ist, was das zum Guten führt, das wissen wir aus der Geschichte, geht alles eher, sagt man das hier auch so, der Bach nah, oder nicht? Und deswegen ist es gut, dass wir mal in die Bibel reinschauen, zum Beispiel in so einem Text und gucken, auf was warten wir denn eigentlich als Christen? Denn wir Christen sind wartend. Schon immer gewesen, von Anfang an. Als Jesus geht, von den Jüngern weggeht, beginnt das Warten und hat bis heute nicht aufgehört und wird auch morgen weitergehen. Aber das Tolle ist, hier werden uns vier Dinge gesagt über das Warten in diesem Text und das will ich euch mal so weitergeben. Das Erste, das Warten hat ein wunderbares Ende. Das Warten hat ein wunderbares Ende. Wir warten nicht auf die Totalexplosion des Universums. Wir warten nicht auf eine riesige Katastrophe. Wir warten auf den wiederkommenden Herrn Jesus Christus. Oder nicht mehr? Vielleicht haben Sie jetzt gerade... Stimmt, das war doch ein Thema, oder? Ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir Christen von diesem Thema ganz weggekommen sind. Man hört wenig Predigten darüber. Obwohl es die größte und wunderbarste Wahrheit ist, die unser Herz erfüllen kann. Nämlich unser Herr kommt wieder. Er ist gegangen nicht, um zu sagen, Ade, leb wohl, sondern er ist gegangen mit diesem Auf Wiedersehen. Er kommt wieder. Das Warten hat ein wunderbares Ende. Das ist der erste Punkt. Und ich will dazu lesen, was Jesus selbst dazu gesagt hat. Darf ich ein bisschen Bibel lesen noch? War schon ein langer Text, jetzt noch mehr. Seht ihr den eigentlich hinten? Oh ja. Also den ich jetzt lese, bitte nicht einblenden. Okay, ich weiß gar nicht, wer das macht, oder geht es automatisch hier? Ach, du bist es. Das wäre ja was, ich rede und dann kommt es da. Wow, ich danke dir. Also jetzt nicht einblenden, was ich lese. Jesus hat, bevor er ging, einige Dinge gesagt über dieses Warten. Und zwar folgendes. Seht zu, dass euch niemand verführe. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's, und werden viele verführen. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht. Es muss so geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen hier und dort, es werden Hungersnöte sein. Aber das ist der Anfang der Wehen. Ihr aber seht euch vor, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und in den Synagogen werdet ihr gegeißelt werden und vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis. Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Und wenn sie euch hinführen und überantworten werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden soll, sondern was euch in jeder Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist. Und es wird ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn und die Kinder werden sich empören gegen die Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Wer aber beharrt bis an das Ende, der wird selig. Und wenn ihr aber sehen werdet, all dieses Gräuelbild der Verwüstung wo stehen, wo es nicht soll, dann merkt auf. Denn wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter und gehe nicht hinein, etwas aus seinem Hause zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht um, seinen Mantel zu holen. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit. Bittet aber, dass dies nicht im Winter geschehe. Denn in diesen Tagen wird eine solche Bedrängnis sein, wie sie nie gewesen ist, jetzt vom Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat und auch nie wieder werden wird. Und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch selig. Aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er diese Tage verkürzt. Und jetzt wird es nochmal gesagt. Und wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus, siehe, da ist er, so glaubt es nicht. Denn es werden sich erheben falsche Christusse und falsche Propheten, die sogar Zeichen und Wunder tun, sodass sie die Auserwählten verführen würden, wenn es möglich wäre. Ihr aber seht euch vor. Ich habe euch alles zuvor gesagt. Und jetzt wird es noch ein bisschen schlimmer. Aber zu jener Zeit, nach dieser Bedrängnis, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und jetzt wird's besser, für uns besser. Und dann werden sie den Menschensohn kommen sehen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel senden und wird seine Auserwählten versammeln von den vier Winden, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Das ist das, auf was wir warten. Das kommt. Wenn wir wirklich glauben, dass das, was Gott sagt, auch passiert, dann wird das kommen. Es scheint vielleicht jetzt weit weg, vielleicht ein bisschen näher durch Corona, oder? Seuche, Krieg, Erdbeben, all diese Dinge, jetzt scheinen sie wahrhaft zu sein, wirklich zu sein. Und er hat gesagt, das kommt so. Nur, das wunderbare Ende ist für uns Christen auf jeden Fall das, dass nicht die Seuche, nicht die Erdbeben, nicht, heute Morgen habe ich es geprägt, ich habe gesagt, die Erdbeeren statt Erdbeben, Erdbeben tatsächlich, dass nicht die Erdbeben, nicht die Kriege das Letzte sind, sondern das Letzte ist, er kommt wieder. In Lukas 21 heißt es dann, und wenn aber dieses anfängt zu geschehen, was sollen wir dann machen? Erhebt eure Häupter. Warum? Weil sie eure Erlösung nahen. Christen, die warten, sind Menschen, die Kopf hoch leben. Und deswegen sage ich euch das heute so. Adventszeit ist Kopf hoch Zeit. Lasst eure Köpfe nicht hängen. Und es wäre schade, wenn gerade in dieser schwierigen Zeit mit Corona, mit all den Schwierigkeiten, die da sind, wir Christen genauso jammern wie alle anderen auch. Wenn wir Christen genauso den Kopf hängen lassen wie alle anderen auch. Denn wir haben keinen Grund dazu. Wir wissen, am Ende kommt etwas Wunderbares, nämlich Jesus Christus selbst, der, an dem wir glauben. Stellt euch mal vor, es wäre jetzt. Hat keiner dran gedacht, oder? Und die Tür da hinten würde aufgehen und er würde reinkommen. Das wäre doch was, oder? Und dann würde er reden, vielleicht auch nur ein Wort und es würde reichen. Es würde unser Herz erfüllen. Das ist das, auf was wir warten. Wir warten auf diesen guten Herrn. Und ich hoffe von Herzen, dass wir nicht so leben, wie es Manfred Siebald, kennt denn noch jemand? Schon lange her, gell? Wie der es mal ausgedrückt hat, der hat es folgendermaßen gesagt, wir haben es uns gut hier eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet, wir sitzen, alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht, wir beten laut, Herr, komm doch wieder! Und denken leise, jetzt noch nicht. Es musste manches lange Jahr verfließen, bis alles stand und hing und lag. Übrigens, wir sind gerade umgezogen, ich weiß, was das ist. Es ist nicht viel, doch wollen wir es genießen, freuen uns auf jeden neuen Tag. Das Glück hält unsere Sorgen nieder und webt die Stunde dicht an dicht. Wir sind gewiss, der Herr kommt wieder und denken still, jetzt noch nicht. Kann es sein, dass das, was Siebald einmal vor vielen Jahren gedichtet hat, zu schnell Wohnung nimmt in unseren Herzen? Und das, was wir lernen aus diesem Text, nämlich geduldig und warten sein, weil der Herr wiederkommt, nicht mehr unser Thema ist? Nicht mehr das ist, was uns bewegt und motiviert? Ich wünsche mir, dass vielleicht dieses Advent uns wieder zu Wartenden macht, nämlich Wartenden auf unseren guten Herrn. Das Zweite, was dieser Text sagt, ist, dass dieses Warten eine entscheidende Energiequelle hat. Hier heißt es in Vers 8, ihr seht es noch, gell? Hier heißt es, seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen. Wartende sollen ein starkes Herz haben. Jetzt die Frage ist, wie wird mein Herz stark? Wenn wir jetzt viel Zeit hätten, ich würde gern mit euch drüber reden. Jeder darf mal sein, sich melden und sagen, so wird das Herz stark. Ich mache es euch ein bisschen einfacher heute, okay? Ich gebe euch einen Bibelvers. Ein Bibelvers, der ist so wunderbar. Im Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 9. Vers 8 kennt man, Jesus Christus, gell, ist derselbe und so weiter. 13, Vers 9 heißt es, denn es ist gut, das Herz durch Gnade zu stärken. Toller Vers, gell? Wunderbarer Vers. Es ist gut, das Herz durch Gnade zu stärken. Was kann unser Herz stark machen? Unser Herz wird stark, wenn wir wissen, wir sind Begnadigte, wir sind Beschenkte, wir sind Erlöste. Wir sind von der Barmherzigkeit Gottes umgebene Leute. Wartende sind nicht in der Unsicherheit Wartende. Wartende Christen sind nicht Menschen, die irgendwo in der Dunkelheit gucken, ob irgendwo ein Licht angeht, sondern sie wissen, wo das Licht ihres Lebens ist. Und sie wissen um die Gnade, Liebe und Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus. Und das macht das Herz stark. Das Herz wird nicht stark dadurch, dass wir versuchen, irgendwie wieder selber uns durchzuwursteln durch diese Wartezeit. Sondern das Herz wird stark, wenn wir immer wieder unseren Blick richten auf den Mann vom Kreuz. Dem Mann vom Kreuz, der sich zu Tode liebt für uns. Und wisst ihr, das macht mich immer so, ja, so froh und tröstet mich so sehr, dass ich weiß, dass die Liebe Gottes heute genauso stark ist wie an dem Tag, als er Jesus Christus für mich ans Kreuz geschickt hat. Seine Liebe ist nicht weniger geworden und seine Gnade gilt heute auch mir. Und das macht mein Herz stark. Und wenn alles andere zerbricht, wenn alles andere nicht mehr hält, wenn mein Leben durch Schwierigkeiten, durch Nöte, durch Krankheit und vielleicht sogar durch den Tod geht, gilt das eine, nämlich dass nichts und niemand mich trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Glaubt ihr das? Das macht das Herz stark, um wirklich warten zu können. Das Dritte, das Warten hat ein wichtiges Übungsfeld. In Vers 9 steht, seufzt nicht wieder einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werden. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Wartende Menschen, Wartende, die um diesen Herrn wissen, der wiederkommt, der auch der Richter des Lebens ist, sind auch untereinander ganz anders. Und ja, lass mich das sagen, es war nicht geplant von dieser Predigt aus, aber das erbitte ich auch Gott gegenüber, und dorthin möchte ich, darf ich das so sagen, euch hin ermahnen, dass wir das schaffen, auch hier in Weilstätten. Seufzt nicht wieder einander. Ich glaube, das hat damit zu tun, wie wir voneinander denken und wir übereinander reden. Lasst uns Wartende sein, die, weil wir wissen, dass am Ende er der Richter ist, er der ist, der weiß, auch wie die Dinge hier gelaufen sind und laufen, dass wir ruhig werden, dass wir ruhig werden vor ihm, und deswegen habe ich das vorhin auch gesagt. Und all das, was vielleicht in unserem Herzen groß an Seufzen wird, dass wir das vor ihm bringen im Gebet. Herr, ich verstehe es nicht, du weißt aber. Ich will es versuchen zu leben und immer wieder vor ihn zu treten mit unserem Seufzen, statt wieder einander zu seufzen, ist ein großes Kennzeichen wartender Christen, weil sie wissen, wer kommt. Lasst uns das leben. Ich glaube, dass wenn wir den kommenden Herrn vor Augen haben, dass dann das ganz stark verhindert, dass wir uns selbst zum Richter machen. Und das Vierte und Letzte in dieser Predigt. Das Warten hat ein geschichtliches Vorbild. Die Verse 10 und 11 reden darüber, nämlich das Vorbild der Propheten und dann das Vorbild vom Hiob. Oh ja, was war denn das Vorbild der Propheten? Ganz einfach, sie hatten Gottes Wort und haben es weitergegeben, egal was andere dazu gesagt haben und egal ob es zur Zeit oder zur Unzeit war, sie haben es einfach weitergegeben. Ganz einfach, nichts dazu gemacht, nichts weggenommen, sondern einfach, das hat Gott gesprochen. Sie waren diese Lautsprecher Gottes. Und das sind sie uns ein Vorbild. Und dafür haben sie gelitten sehr oft. Dafür wurden sie oft geschlagen. Man hat sie nicht jedes Mal begrüßt und willkommen geheißen mit Geschenken. Nein, es war eher andersrum. Sie wurden abgelehnt. Übrigens, das sagt Jesus von den letzten Zeiten auch. Ablehnung wird kommen. Aber sie haben dann trotzdem erlebt, Gott steht zu seinem Wort. Deswegen wartende Christen sind Menschen, die sein Wort nehmen, darauf vertrauen und es anderen weitergeben. Und Hiob, das ist ja eine ganz, ganz schwierige Geschichte, oder? Aber ihm wird alles genommen. Nein, stimmt nicht ganz. Es wird meistens in den Predigten so gesagt, es wurde ihm alles genommen, stimmt aber nicht ganz. Ein paar Freunde hatte er noch. Nur, die haben ihm nicht besonders geholfen. Also das, was er noch hatte, war keine große Hilfe. Alles genommen und Freunde, die keine große Hilfe waren, die durften bleiben. Das ist schwierig. Aber wenn ich dann hineinschaue in dieses Buch Hiob, merke ich, dieser wartende Hiob war einer, der um eins gerungen hat von Anfang bis Ende, nämlich, dass Gott wieder reden möge. Denn Gott schwieg sehr, sehr lange, sagte nichts und in seinem Herzen ist das gewachsen, wenn Gott redet. Und dann hat Gott geredet. Und Gott hat dann nicht das gesagt, was er hören wollte. Nein, Gott hat wieder das gesagt, was er sagen wollte. Aber das war Hiob genug. Wenn Gott redet, wird auch das, was mir so viel Mühe macht, zum Schweigen gebracht. Wartende Menschen sind Menschen, die Gottes Wort nehmen und weitergeben und jeden Tag neu hinhören und bitten und beten, dass Gott reden möge, damit die Mühsal des Lebens wirklich getragen werden kann. Jetzt möchte ich euch gerne fragen, wollt ihr mit mir gemeinsam ganz neu wartende Christen sein? Die wissen, wir haben eine wunderbare Verheißung, nämlich der Herr kommt wieder. Und die in diesem Wissen ihr Leben gestalten, so dass es ein Kopfhochleben ist. Ein Leben mit Hoffnung und mit der Gewissheit seines Beistandes, seines Redens, seiner Kraft und all dem, was er geben kann. Ich hoffe es. Ich habe nur ein paar Punkte dieses Textes angesprochen. Das sind die, die Gott mir beim Lesen und Erarbeiten gezeigt hat. Und das wollte ich euch so mitgeben. Lasst uns wartend sein. Lasst uns, liebe Brüder, und ich verändere das ein bisschen, und Schwestern, lasst uns geduldig sein und auf das Kommen des Herrn warten. Er ist treu, der es verheißen hat. Amen. Ich würde gerne ein Gebet sprechen. Guter Herr, und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du aus uns wieder Wartende machst. Und du hast versprochen, du kommst wieder. Vielen Dank dafür, Herr. Wenn wir unser Leben sehen, in unsere Gemeinden, in diese Gesellschaft, in die Situation gerade durch Corona, ach, was könnte denn die größte Sehnsucht sein? Die, Herr, dass du wiederkommst. Und verzeih, wo wir manchmal tatsächlich so gedacht haben, aber nicht gleich. Ich bitte dich, Herr, komm gleich. Verändere du, mache du neu. Alles neu, nimm du die Tränen weg. Mache alles neu, Herr, du hast verheißen. In deinem Namen. Amen.